Wenn wir über den Kern des Christentums nachdenken, dann richten sich unsere Gedanken auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist allgemein bekannt, dass sie eine Lehrpredigt für die Jünger auch waren. Und wie wir gelesen haben in Matthäus 5, 1 bis 12, vielleicht sollten wir es nochmals lesen in Matthäus 5, die Verse 1 bis 12 und darüber nachdenken, wie sie uns betrifft. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Es traten seine Jünger zu ihm, wie wir hier sehen, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Wir sehen, wie wenn wir denken, wir setzen uns zusammen zu einer Runde. Es waren zuerst nur seine Jünger und er dabei, später, wie wir sehen, am Ende der Bergpredigt war eine große Menge dabei, die Leute suchten ihn. Aber zuerst war es eine Art Lehrpredigt für seine Jünger. Er wollte ihnen zeigen, was der Kern ist, wie sie leben sollten. Und ich glaube, dass man die Bergpredigt und besonders die sogenannten Seligpreisungen als einen Ausdruck der gelebten Liebe bezeichnen kann. Ein Ausdruck der gelebten Liebe. Es ist der Kern eigentlich des Christentums. Lesen wir es nochmals kurz. Selig, glücklich zu preisen, sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist nicht geistlich arm, dass wir jetzt dumm sind oder irgendwie, sondern dass wir uns selbst sehen, wie wir sind als Menschen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Lauter Dinge, die eigentlich fast im Widerspruch stehen zu unserer Gesellschaft, selbstorientierten Gesellschaft. Selig sind der Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen getröstet werden, sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, ja, die barmherzig anderen sind, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Auch sie selbst werden Barmherzigkeit erfahren. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, rein sein, reine Gedanken haben. Selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Kinder Gottes heißen. Selig, glückselig zu preisen, was es bedeutet, sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und selig seid ihr, sagt Jesus, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, vorausgesetzt natürlich. Wenn sie Recht haben, wenn wir allerhand Übles tun, ja, dann haben sie Recht, wenn sie Übles über uns erzählen. Aber wenn sie Unrecht haben, dann sagt Jesus hier, selig seid ihr, wenn die Menschen euch um meinetwillen schmähen. Aber was wir heute besonders uns konzentrieren wollen, ist das, was er anschließend gesagt hat. Was er anschließend gesagt hat in Vers 13, da lesen wir weiter in Vers 12, den einen Vers noch, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also es ist nicht umsonst, was wir tun oder vergessen, bei Gott gibt es nichts, was vergessen ist, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und auch die Christen, die vor uns gewesen sind in den letzten 2000 Jahren seit den Aposteln, ist es nicht anders gegangen. Und in Vers 13, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen, sagte Jesus etwas ganz Wichtiges, das jeden Einzelnen von uns betrifft. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze. Also wenn das Salz das Grad die Kraft verliert, ist es zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Als Jesus seine vertrauten Nachfolger mitnahm auf diesen Berg, unterwies er sie in dieser Lebensweise, in der Gott möchte, dass die Menschen zusammenleben. In dieser Gesinnung sollen die Menschen zusammenleben, weil es die Lebensweise ist, in der jeder Mensch, ob arm oder reich, glücklich werden kann. Es ist die gelebte Liebe, wenn man so sagen möchte. Und im Verlauf dieser Predigt teilte Jesus seinen Jüngern mit und uns heute natürlich, im übertragenen Sinn, er ist das Wort Gottes, dass sie einen besonderen Zweck in dieser Welt erfüllen sollten. Einen besonderen Zweck. Jesus Christus sagte seinen Jüngern, was sie in dieser Welt sein sollten. Welchen Zweck wir als Christen, Nachfolger von Christus, erfüllen sollten. Es ist eigentlich ein Auftrag an uns. Wir sollen wie das Salz der Erde sein. Wir sollen wie das Salz der Erde sein. Nun, in dieser Predigt möchte ich heute darauf eingehen, was bedeutet es, das Salz der Erde zu sein? Was können wir vom Salz lernen über die Eigenschaften, die einen Christen zum Salz der Erde macht? Und warum sind Christen das Salz der Erde? Und später möchte ich auch zum Schluss darauf eingehen, was es bedeutet, wenn das Salz kraftlos wird. Was das bedeutet. Nun, ich möchte hier aus einer Zeitschrift etwas vorlesen, mit der Überschrift, was wären wir ohne Salz? Was wären wir ohne Salz? Was jeder Mensch braucht. Nun, es steht hier, was wären wir ohne Salz? Gar nicht da. Dichter nennen es poetisch weißes Gold. Chemiker bezeichnen es nüchtern als Natriumchlorid. Und Ärzte sprechen manchmal von unentbehrlich, manchmal von gefährlich. Nur in einem Punkt sind sie sich alle einig. Ohne Salz werden Kinder nicht groß, werden Erwachsene krank und beiden schmeckt das Essen nicht. Was also sollen wir vom Salz halten? Salz ist ein notwendiger Bestandteil des Lebens. 0,5% im Blut, sonst könnten wir gar nicht leben. Hier noch ein Teil. Salz statt Geld, so machten es einst die alten Römer. Wenn dem Senat das Geld zur Bezahlung seiner Legionäre ausging, bekamen sie Salz. Deshalb sagen wir heute auch Soldaten, Söldner, Salär. Im alten China, so beschreibt es Marco Polo, wurde Salzbrei zu kleinen Kuchen geformt, mit dem kaiserlichen Siegel versehen und dann getrocknet als Geld verwendet. 60 Salzmünzen gleich 10 Gramm Gold. Im äthiopischen Kaiserreich konnte nach dem 19. Jahrhundert mit Salzstangen bezahlt werden. Je weiter entfernt die Produktionsstätte, umso höher der Wert, natürlich durch den Transport. Geld durch Salz. Die ersten Salzhersteller im deutschen Raum waren Kelten. Nach ihrem Wort Hall für Salz heißen heute noch Städte wie Halle oder Reichenhall. Nur das zum Hintergrund. Nun, dieser Vers in Matthäus 5 und in Vers 13 sagt uns nicht viel, ihr seid das Salz der Erde, wenn wir nicht tiefer darüber nachdenken. Was meinte Jesus Christus damit, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Hat er das nur so nebenbei gesagt oder, ja, weil es schön klingt? Oder war da eine Bedeutung dahinter für uns, für jeden Einzelnen von uns? Wenn wir nicht tiefer darüber nachdenken, dann bleibt es nur ein Satz. Ja, Kinder würden vielleicht sagen, oder auch Erwachsene, Salz, naja, na und? Was ist das schon? Ich kann es in jedem Supermarkt kaufen, was ist schon das Salz? Aber Salz hat besondere Eigenschaften. Salz hat besondere Eigenschaften, die auch ein Christ haben sollte in dieser Gesellschaft. Das ist, was Jesus Christus meinte damit. Und ich möchte einige Aspekte und Merkmale des Salzes in Bezug zu unserem christlichen Leben heute anschneiden. Erstens ist ein wertvoller Bestandteil des Lebens. Es ist lebensnotwendig. Das Salz ist lebensnotwendig. Und so auch wir. Auch wir sollen notwendig sein für unsere Gesellschaft. Ohne Salz in unserem Blut könnten wir nicht leben. 0,5%. Es ist wenig, aber lebensnotwendig. In Matthäus 24, Vers 22, wir brauchen das jetzt nicht aufschlagen, aber wo es steht, um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Christen sind auch für die Menschheit notwendig. Wir sind auch für die Menschheit notwendig. Das ist, was Christus meinte. Das Salz der Erde zu sein, ist etwas ganz Besonderes, wie wir noch sehen werden. Zur Zeit Jesu war Salz nicht so leicht zu bekommen wie heute. Das Salz war so wertvoll, wie wir schon gelesen haben, dass man die römischen Soldaten damit bezahlte. Salz wurde auch als Zahlungsmittel für Sklaven verwendet. Daher kam der Ausdruck auch, der ist sein Salz wert. Man schaute den Sklaven an, ob er das Salz auch wert war, das man für ihn zahlte. Nur man muss sich fragen, sind auch wir unser Salz wert? Sind auch wir unser Salz wert? In der Industrie, in der Gesellschaft wird Salz für über 14.000 unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Aber nur 3% der weltweiten Salzgewinnung werden im Haushalt verwendet. Also wir sehen, die Wirtschaft braucht am meisten. Salz wird im Allgemeinen auch sparsam verwendet. Und bei uns als Christen ist es auch so. Gott beruft heute auch nur wenige Menschen aus allen Völkern zu seinem Volk. Überall auf der ganzen Welt sind wir verstreut. Und wie wir wissen, auch hier in Deutschland sind wir so weit verstreut, dass wir nicht einmal alle Sabbatversammlungen abhalten können, weil es uns fast unmöglich ist, zusammenzukommen. Wie Salz, wo man jedes Körnchen schmecken kann, so ist auch keiner von Gottes Leuten unnötig. Keiner von uns ist unnötig. Auch wenn wir das oft vielleicht meinen, ja, was können wir schon ausrichten? Aber für Gott ist keiner unnötig, wie das Salzkörnchen. Jesus spricht auch von einer kleinen Herde. In Lukas 12, 32 steht das, eine kleine Herde. Wir sind verstreut wie das Salz, wenn man den Salzstreuer benutzt. So verstreut sind wir. Für Gott sind wir aber sehr wertvoll, wie das Salz der Erde. In 1. Petrus 2, wenn wir das aufschlagen, 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10, 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10, das ist, wie Gott uns sieht, als das Salz der Erde. 1. Petrus 2, in Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt. Hier ist schon eine Aufgabe angedeutet, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart. Wir waren vorher nicht Gottes Volk, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gottes Gnaden wart, nun aber in Gottes Gnaden seid. Geschwister, bedenken wir das, wenn wir das lesen, dass wir aus Gnade von Gott berufen worden sind und wie wir sehen werden, er uns bezeichnet als das Salz der Erde für einen bestimmten Zweck. Es ist etwas Besonderes, von Gott auserwählt zu sein. Nun, der erste Bestandteil, der erste Aspekt vom Salz, es ist lebensnotwendig. Und auch wir sind für die Menschen lebensnotwendig. Nun, der zweite Aspekt von Salz ist, Salz ist rein. Salz ist rein. Krankheitserreger können im Salz nicht leben. Krankheitserreger können nicht leben im Salz. Und vielleicht haben Sie das früher auch gemacht, aber ich kann mich erinnern, als Kind haben wir mit Salzwasser gegurgelt, wenn wir Halsschmerzen hatten oder eine Infektion hatten, haben wir mit Salzwasser, Löffel Salz in Glas Wasser hinein aufgelöst und gegurgelt. Heute hat man andere Mittel natürlich. Aber im Salz können keine Krankheitserreger leben. Und auch das Volk Gottes, jeder Christ, soll rein sein von der Sünde. Er soll rein sein von der Sünde. Wir sollen rein werden. Ja, wir haben vorher in den Seligpreisungen gelesen. Selig sind die, die reinen Herzens sind. Ein reines Herz. Es sollte keine Sünde in uns leben können. Schauen wir in 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 9. In 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 9. Wenn ihr aber im Licht wandelt, wie er im Licht ist, wie Jesus Christus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie wir sehen auch in Vers 8 vorher, oder in Vers 7, wo es steht, das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wir brauchen ständig natürlich das Opfer Jesu Christi, um es anzunehmen, um rein zu werden. Aber wir sollen rein sein wie das Salz der Erde. Wenn wir unsere Sünden bereuen und uns bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben, dann werden wir durch das Opfer Jesu Christi rein. Und ich habe schon erwähnt in den Seligpreisungen, selig sind die reinen Herzen sind. Und Geschwister, durch den Heiligen Geist, durch Gottes Heiligen Geist, reinigt uns Gott von innen heraus. Er reinigt uns von innen heraus. Denn alle schmutzigen Gedanken, wie Jesus sagt, kommen aus dem Herzen heraus. Und das ist, wo Gott anfängt, wenn er uns seinen Heiligen Geist schenkt. Er beginnt uns zu reinigen von innen heraus. Und wenn etwas von innen heraus gereinigt wird, dann wird auch mit der Zeit das Äußere anders. Und eines kann man wirklich beobachten bei Menschen, die bekehrt werden. Zuerst ändert sich die Gesinnung dieser Menschen, man sieht es, aber auch später ändern sich ihre Gesichtszüge sogar. Auch ihr ganzes Wesen, äußerlich, kann man es später dann auch erkennen. Und so ist es auch bei uns. Gott transformiert uns in das Ebenbild seines Sohnes. Und er beginnt von innen heraus, uns zu reinigen. Nicht so wie bei den Pharisäern, die überdünchte Gräber sind, die außen rein sind, außen schön sind und innen voller Würmer, wie Jesus sagt an einer Stelle. Schauen wir in Römer 8, Vers 29. In Römer 8 und in Vers 29. Geschwister, man kann über diese Dinge nicht genug reden, dass es uns bewusst wird, was es bedeutet, wenn Gott mit uns beginnt zu arbeiten. In Römer 8 und in Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sind buchstäblich Gottes Kinder. Und Gott beginnt mit uns zu arbeiten, aber er muss uns reinigen. Wenn wir das Salz der Erde sein wollen, müssen wir rein sein, reines Herzens sein. In Kolosser 3 und in Vers 10, eine andere Stelle, in Kolosser 3 und in Vers 10, und den neuen Menschen angezogen. Ja, wir haben den neuen Menschen angezogen, wenn Gott uns den Heiligen Geist schenkt, wir haben den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird durch Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir werden ständig erneuert und wir sollen ständig mit Gott in Kontakt bleiben durch Gebet und Bibelstudium, natürlich, dass wir diesen neuen Menschen erneuern, ständig. Dass wir ihm sozusagen Nahrung geben. Unsere Gedanken sollen rein sein. Unsere Gedanken sollen rein sein und daher ist es notwendig, dass Gott mit uns arbeitet und uns reinigt von innen heraus. Und wenn wir böse Gedanken haben, dann gehen wir zu Gott und bitten wir ihn, er soll uns helfen, unsere Gedanken zu reinigen. In Philipper 4, eine Stelle zu diesem Punkt auch, in Philipper 4, die Verse 7 bis 9. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Hier geht es wiederum um unsere Gedanken, um unsere Gesinnung. Weiter, liebe Brüder, in Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, die ist oft auf was anderes bedacht. Mord und Totschlag, alles Mögliche. Ja, Gewalt. Aber wir sollen das Gegenteil sein. Und Gott hilft uns dabei, Geschwister. Unsere Motive, die wir haben, unsere Motive sollen rein sein. Wir können uns freuen, Geschwister, dass Gott uns hilft, durch seinen Heiligen Geist uns zu reinigen. In Jakobus 1 sehen wir, was ein reiner Gottesdienst ist. Was es bedeutet, einen reinen Gottesdienst zu vollbringen. In Jakobus 1 und in Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst, das gehört auch dazu, sich selbst von der Welt unbefleckt halten, also rein zu sein. Geschwister, das ist eine Eigenschaft eines Salzes, rein zu sein. Und auch in uns sollte die Sünde nicht Platz haben. Und das, wir haben ja die Tage der ungesäuerten Brote hinter uns, sie bedeuten, dass wir Sünde aus unserem Leben rausbringen. Und das ist, was wir auch tun. Eine dritte Eigenschaft von Salz ist, Salz hat Würzkraft. Salz hat Würzkraft. Salz verfeinert den Geschmack. In Hiob 6 und in Vers 6 sagte er, Hiob sagte hier, isst man denn Fades, ohne es zu salzen? Ja, wir essen auch keine Speisen, wenn wir sie nicht salzen. Wir salzen auch unsere Speisen. Und Geschwister Christen, um es zu übertragen auf das Salz der Erde, das wir sein sollen, Christen sollen das Leben ihrer Menschen bereichern, wie ein Gewürz, wie ein Salz. Wir sollen das Leben unserer Mitmenschen bereichern. Es sollte eine Freude sein für unsere Mitmenschen, mit uns, einem Christen, zusammenzukommen. Es sollte eine Freude für sie sein. Oder sind wir eine Last für sie eher? In Kolosser 4 und in Vers 6 ist etwas, wo wir hier die Würzkraft des Salzes, also die geistlich übertragen, anwenden können. In Kolosser 4 und in Vers 6. Kolosser 4 und in Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ja, unsere Rede soll freundlich sein, aber auch mit Weisheit, damit wir wissen sollen, wie wir antworten sollen, wenn uns jemand fragt über die Hoffnung, die in uns ist. Wie Salz den Geschmack um eine Dimension erweitert, so sollte auch das Leben eines Christen. die Erkenntnisdimension unserer Mitmenschen erweitern. Durch die Botschaft des Evangeliums. Ja, wir sollen mithelfen, das Evangelium zu verbreiten. Wir sollen auch, wenn wir gefragt werden, eine Antwort geben können. Wir sollen Gott bitten um Hilfe, dass wir die richtige Antwort geben. Wir sollen eine Antwort geben können. Wir sollen das Leben unserer Mitmenschen, die Erkenntnisdimension unserer Mitmenschen erweitern. Durch die Wahrheit, durch das Evangelium, durch den Plan Gottes. Wir sollen ihnen ihr Verständnis erweitern. Sicher ist es eine andere Sache, ob sie es annehmen oder nicht. Aber es gibt Leute, die ernsthaft fragen. Und wir sollen da bereit sein. Salz wurde auch bei jedem Speiseopfer verwendet. Ich weiß, dies zu wissen, ist nicht heilsnotwendig, das ist schon klar, ob wir das wissen oder nicht, aber wir erkennen dadurch noch mehr, wie wichtig Salz ist und schätzen es noch mehr, dass wir das Salz der Erde sein dürfen. Schauen wir, in 3. Mose können wir das sehen. Es war angeordnet. In 3. Mose 2, die Verse 12 bis 13. Die Verse 12 bis 13. Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf dem Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Oder ich fange in Vers 11 an. Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfert, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn weder Sauerteig noch Honig sollte dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf dem Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen, und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Es war wertvoll. Wir sehen, wenn Christus sagt zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde, da sehen wir, wie weitreichend, wenn wir tiefer darüber nachdenken, diese Aussage ist. Ja, ein anderer Aspekt über Salz, was wir als Christen von Salz lernen können und im übertragenen Sinne sein sollen. Salz macht durstig. Salz macht durstig. Wie das Salz uns körperlich durstig macht, so sollen wir auch in unseren Mitmenschen ein Dürsten nach der Wahrheit und nach Gottes Lebensweise wecken. Durch unser Beispiel natürlich. Indem wir ihnen Gottes Lebensweise als Vorbild vorleben. In Matthäus 5 und Vers 6, wo wir gelesen haben, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Können wir als Salz der Erde auch für unsere Mitmenschen etwas bewirken, dass sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, wenn sie unsere Lebensweise sehen? Oder ist es das Gegenteil, der Fall, wo sie sagen, na, das, mit dem, da möchte ich nichts zu tun haben. Wie sollen wir sie durstig machen? Schlagen wir Matthäus 5 und in Vers 16 auf. Da ist es angedeutet, in Matthäus 5 und in Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Das zeigt schon, dass wir als Salz der Erde durch unsere Lebensweise unser Licht leuchten lassen sollen. Und warum? Damit sie eure guten Werke sehen, nicht die bösen, ja, die guten Werke sollen sie sehen, unseren guten Lebenswandel sollen sie sehen. Und was wird die Folge davon sein? Und euren Vater im Himmel preisen. Wenn sie das sehen, werden sie Gott preisen. Wir sind hier ein Werkzeug für Gott, auch in dieser Hinsicht. Wir sollen uns fragen, trägt unser persönliches Vorbild dazu bei, dass unsere Mitmenschen Gottes Lebensweise als etwas Wünschenswertes betrachten? Dass sie sehen, ja, so möchte ich auch leben. so möchte ich auch leben. Das sollten wir in ihnen hervorrufen. Wir sollten sie durstig machen, wie das Salz, das auch durstig macht. Und wir sollen das Salz der Erde sein. Und wir sollen uns fragen, rufen wir in unseren Mitmenschen ein dürstendes Verlangen nach Gottes Wahrheit und seinem Evangelium hervor? Das wäre dieser eine Aspekt. Es gibt einen anderen Aspekt, was das Salz ausmacht. Salz und Brot symbolisieren Gastfreundschaft. Vielleicht ist das in unserer Gesellschaft verloren gegangen, aber früher war das so. Vielleicht können Sie sich selbst erinnern. Salz war auf jeden Fall früher ein Symbol der Gastfreundschaft. Vielleicht können Sie sich noch, einige von Ihnen, an das Beispiel zum Laubhüttenfest in Brünn in der Tschechoslowakei erinnern. In den 80er Jahren war das. Und es wurde dort am Laubhüttenfest von der tschechischen Tanzgruppe Salz und Brot herumgereicht unter allen Mitbeteiligten, die anwesend waren. Es waren ca. 300 Leute da in dem Saal und es wurde in einem Korb Salz und Brot herumgereicht. Und viele wussten nicht, was das bedeutet. Einige dachten, ja, was soll das, was soll man da essen davon? Aber es war ein Willkommensgruß, Gastfreundschaft. Und ich kann mich erinnern, als wir in unserem Haus eingezogen sind, in Hennef, kam auch die Nachbarin mit Salz und Brot darauf, schön eingemacht auf einem Brett, ein Brot, etwas Salz mit Folie zugebunden, mit einer Masche drauf. Und sie war eigentlich überrascht, dass ich wusste, was das bedeutet. Dass es ein Willkommensgruß ist von Menschen, Gastfreundschaft. Und so sollen auch wir sein. Wir als Christen, das Salz der Erde, sollen auch gastfreundliche Menschen sein. Das ist ein Aspekt, wiederum ein weiterer Aspekt. Ein anderer Aspekt, was wir vom Salz lernen können, was wir als Christen praktisch im übertragenen Sinne sein sollen. Salz war ein Symbol der Treue. Salz war ein Symbol der Treue. Im Alten Bund gab es den Salzbund. Es gab den Salzbund und Geschwister, auch im Neuen Bund schließen wir mit Gott eine Art Salzbund bei der Taufe. Wir versprechen ihm Treue und loyal zu sein für seinen Lebensweg, ihm zu gehorchen, seinen Geboten zu gehorchen. Und Gott ist treu, natürlich auch, er tut seinen Teil. Schauen wir in 4. Mose 18, können wir das sehen, dass hier ein Salzbund gemacht worden ist. In 4. Mose 18 und in Vers 19, alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Es war ein Bund zwischen Gott und der levitischen Priesterschaft. Und heute sind wir die heilige Priesterschaft, wie wir wissen. Es war ein Bund und auch wir machen einen Bund mit Gott. Der Taufbund, den wir mit Gott, beziehungsweise den Gott mit uns schließt, denn er ist es, der uns beruft und der uns so weit führt, dass er mit uns diesen Bund schließt, wenn wir Gott unser Leben übergeben, ist eine Art Salzbund. Es ist eine Art Salzbund. Er ist unauflöslich, unauflösbar. Er gilt immer. Wir können das natürlich von uns aus auflösen, aber von Gott her nicht. Unser Bund, den wir mit Gott gemacht haben bei der Taufe, der gilt für ewig. Und Gott hat uns ja, in seinem Wort zeigt er uns ja, wenn wir die Hand an den Pflug legen und zurückschauen, sind wir nicht würdig für das Reich Gottes. Es ist ein Bund, den wir mit Gott gemacht haben. In 2. Chronik wird dieser Bund auch erwähnt mit David. In 2. Chronik, Kapitel 13 und in Vers 5. Wisset ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Ja, es besiegelte die Treue zwischen zwei Freunden zum Beispiel, zwischen zwei Parteien. Es war auch ein Bund zwischen Freunden. Ja, wurde auch das gemacht. Und Geschwister, es ist ein Privileg, Gott zum Freund zu haben. Es ist ein Privileg, Gott zum Freund zu haben. In Johannes 15 und in Vers 14 zu diesem Punkt noch dazu. In Johannes 15 und in Vers 14 zu diesem Aspekt von Salz, dass es ein Symbol der Treue ist. Denn Gott ist treu mit uns. Johannes 15 und in Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, wie ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber euch habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. In Vers 16 auch noch. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Oder mit anderen Worten, dass ihr das Salz der Erde seid, wie er es an anderer Stelle gesagt hat. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ein Symbol der Treue war das Salz. Ein weiterer Aspekt ist, Salz dient zur Konservierung. Salz dient auch zur Konservierung. Salz bewahrt etwas vor dem Verderben. Salz war im Altertum unentbehrlich. Es war unentbehrlich zum Haltbarmachen von Lebensmitteln. Es war unentbehrlich, es war notwendig dafür. Es gab keine Kühlschränke, so wie heute. Heute ist das Salz, der Sinn des Salzes in Vergessenheit geraten, was es einmal war. Und daher war es eines der wertvollsten Güter, bis das Kühlsystem erfunden wurde, war das Salz. Und das Salz der Erde zu sein, ist das größte Kompliment, das man einen Menschen machen konnte überhaupt. Das Salz der Erde zu sein, das war ein Kompliment. Und Jesus Christus sagt seinen Nachfolgern, und ich bin überzeugt, dass die wussten, was das bedeutet, das Salz der Erde zu sein. Ihr seid das Salz der Erde. Die wussten es. Und schlagen wir auf Matthäus 24, die Verse 21 bis 22, da können wir sehen, welchen Wert wir als das Salz der Erde haben. Vielleicht unterschätzen wir manchmal den Wert, den wir haben in unserer Gesellschaft. In Matthäus 24, die Verse 21 bis 22, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie es sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder sein wird. Es wird eine schlimme Zeit kommen. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden, wie es hier steht, oder was es bedeutet, am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Was wäre, wenn das Salz der Erde nicht da wäre, wenn die Auserwählten nicht da wären? Dann würde Gott diese Tage nicht verkürzen. Aber um der Auserwählten willen, aber um des Salz der Erde willen, werden diese Tage verkürzt. Ist es nicht ein wunderbares Kompliment, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid da, um die Menschheit, im übertragenen Sinne natürlich, zu konservieren, dass sie nicht verloren geht. Um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Welch ein Privileg haben die Nachfolger Jesu Christi. Wenn es nicht eine Gruppe wirklich bekehrter Menschen geben würde, fest im Glauben zu Gott und seinem Lebensweg, wenn es die nicht geben würde, Gott würde keinen Grund sehen, die Menschheit vor der großen Trübsal zu bewahren. Gott würde keinen Grund sehen. Es ist niemand da, der ihm folgt sowieso. Es ist niemand da. Aber um der Auserwählten willen, so wie damals bei Abraham, wie er gesagt hat, ja, wenn 50 Gerechte werden, möchtest du die ganze Stadt vernichten? Und er brachte Gott so weit, bis auf 10 herunter, wenn wenigstens 10 wäre. Und Gott sagte, wenn 10 Gerechte in Sodom und Gomorra sind, werde ich die Städte nicht vernichten. Aber es waren keine 10 da. Und Geschwister, wir, um der auserwählten Willen, werden diese Tage verkürzt. Es ist eine Ehre, eine große Ehre, das Salz der Erde zu sein. Vergessen wir das nicht. Aber wir haben auch eine Aufgabe damit. Nicht nur für unsere Menschen spielen wir eine wichtige Rolle, sondern auch für uns selbst, indem wir die Denkweise Gottes, die wir gelernt haben, erhalten und festhalten und konservieren. Auch in dem ist es im übertragenen Sinne, dass Salz zur Konservierung dient. Wir sollen die Denkweise in uns konservieren, festhalten, erhalten. Das ist dieser Aspekt, was Salz bedeutet. Geschwister, wie als letzten Punkt, wie ich schon gesagt habe, wie kann Salz seine Kraft verlieren? Jesus erwähnt in demselben Vers, dass wir das Salz der Erde sein sollen, auch etwas anderes, wie wir schon gelesen haben. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, dann ist es wertlos. Man kann es nur mehr wegschütten, es hat keinen Wert. Dann ist es nichts mehr wert. Wie kann das Salz seine Kraft verlieren? Schauen wir in Lukas 14 zuerst. In Lukas 14, die Verse 34 bis 35. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird wegwerfen, Wer Ohren hat, der höre. Wenn Salz seine Aufgabe erfüllt, dann sehen wir es als selbstverständlich an. Wenn wir sehen, dass das Salz salzt, dann sehen wir es als selbstverständlich an. Ist logisch. Man denkt sich da gar nichts dabei. Erst wenn es fehlt, erkennen wir seinen Wert. Und um zu verstehen, wie das Salz kraftlos werden kann, müssen wir über das Salz mehr wissen und verstehen. Salz ist ein dauerhaftes Material. Es kann lange Zeit unter sehr hohem Druck ausgesetzt sein, bevor es die Qualität verliert. Weiterer Punkt. Im Wasser aufgelöst, bleibt die Qualität des Salzes erhalten, obwohl das Salz eigentlich verschwindet. Aber die Qualität bleibt trotzdem erhalten. Das Salz kann auch extreme Temperaturen ausgesetzt sein. Bis zu 800 Grad Celsius. Darüber schmilzt das Salz dann. Also es hält unglaublich viel aus. Über tausende von Jahren in den Salzstöcken. Nur wenn Salz so eine Widerstandskraft hat, und so unverwüstlich ist, wie kann es dann seine Kraft verlieren? Wie kann das Salz seine Kraft verlieren? Und denken wir daran, dass wir das Salz der Erde sind. Dies ist möglich, dass Salz seine Kraft verliert, wenn das Salz mit Schmutz in Berührung kommt. Wenn das Salz mit Schmutz in Berührung kommt, oder fachmännisch ausgedrückt, wenn das Salz chemisch mit einer anderen Substanz reagiert, zusammengebracht wird. Wenn es durch einen äußeren Einfluss verunreinigt wird, dann verliert das Salz seine Kraft. Und wie ist das zu verstehen für uns? Als das Salz der Erde, wie ist das für uns zu verstehen? Das zu Jesu Zeiten am häufigsten verwendete Salz war ein natürliches Steinsalz, das an der Oberfläche durch Umwelteinflüsse und Verschmutzung seine Salzqualität verlieren konnte, durch den Schmutz, durch den Dreck, Staub und so weiter. Doch das Salz, das nahe am Felsgestein blieb, das blieb geschützt und behielt seine Würzkraft. Und im übertragenen Sinne als das geistliche Salz der Erde, wer ist unser Fels? Woran sollen wir uns festhalten? Welches Felsgestein? Und ich glaube, wir erkennen die Bedeutung dieser Tatsache für uns als Christen. Jesus Christus ist der Fels, zu dem wir uns ganz nahe halten sollen, täglich. Jesus Christus ist unser Fels, damit wir nicht verunreinigt werden als Salz der Erde. Und Jesus hat gesagt, dass wir zwar in der Welt leben sollen, müssen, er hat uns nicht aus der Welt herausgenommen, sondern er hat uns aus der Gesellschaft, aus der Welt herausgenommen, aber nicht von dieser, wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Johannes 17, 15 bis 17 können Sie notieren. Wahre Christen, und hier kommen wir zum Kern der Sache, wahre Christen können ihre Kraft verlieren, wenn sie zulassen, dass sie von der Welt beschmutzt werden. Wenn sie von der Welt beschmutzt werden, von dem Lebensweg dieser Welt, das ist, was ich meine, von der schlechten Moral, von dem Werteverfall, wenn wir als das Salz der Erde im geistlichen Sinne von dem Lebensweg, von der schlechten Moral und dem Werteverfall beschmutzt werden, dann können wir sehr leicht kraftlos werden. In Römer 12, in den Vers 21, warnt uns Paulus auch in dieser Hinsicht. In Römer 12 und in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Wenn uns etwas Böses widerfährt, wir sollen es überwinden mit Guten. Und noch einige Schriftstellen in Epheser 4, die uns zeigen, wie wir uns verunreinigen können, wie wir kraftlos werden können als Salz der Erde. In Epheser 4. Und es geht, Geschwister, um unser ewiges Leben, nicht um dieses Leben. Das, wer glaubt, das kann er erhalten, wird es verlieren, wie es an anderer Stelle steht. Es geht um unser ewiges Leben. In Epheser 4 und in Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns ständig arglistig verführen. Auch mit dem können wir uns verunreinigen und kraftlos werden, wenn wir uns von jedem Wind der Lehre umhertreiben lassen, egal was wir finden in dieser Welt oder im Internet oder wie auch immer. Unsere Kirche hat genügend Broschüren und Fernlehrgang und was alles, was wir haben, unsere Lehre, wo wir uns ernähren können. Das heißt nicht, dass wir jetzt nichts anderes lesen dürfen, das meine ich nicht damit. Aber das und die Bibel natürlich, die Bibel sollte der Kern sein, was wir studieren und nicht allem Wind der Lehre, was daherkommt. Wir sollen prüfen, wir sollen Gott bitten. Ist das, was von dir kommt? In 1. Timotheus 4, in 1. Timotheus 4, die Verse 6 bis 7. Wenn du die Brüder dies lehrst, das war eine Anweisung an Timotheus von Paulus. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Ja, Timotheus blieb dabei. Er hatte Acht darauf, dass er sich nicht verunreinigt von allem Möglichen. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Über dich selbst aber in der Frömmigkeit. Ja, die ungeistlichen Altweiberfabeln, was immer alles herumschwirrt in dieser Welt oder im Internet oder was immer auch, da sollen wir vorsichtig sein. 1. Timotheus 6, eine weitere Stelle, Vers 20 und 21. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Geschwister, das Gleiche sagt er auch zu uns selbst. Bewahre, was dir anvertraut ist. Jeder könnte seinen Namen hier einsetzen. In 1. Timotheus 6, die Verse 20 bis 21. Und wir könnten unseren Namen, statt Timotheus, können wir unseren eigenen Namen hier eintragen. O Martin, bewahre, was dir anvertraut ist. Zu mir selbst gesprochen, das gilt für mich natürlich auch. Und ich nehme das ernst. Und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt, oder mit anderen Worten, sie sind als Salz der Erde kraftlos geworden. Und wir wissen, was es bedeutet, was Christus gesagt hat, wenn wir als Salz kraftlos werden, sind wir nur mehr Nütze, indem wir weggeschüttet werden können. Eine Stelle noch in 2. Timotheus 2, die Verse 16 und 21 und 23. 2. Timotheus 2, Vers 16 zuerst. Auch hier wiederum, immer wieder ermahnt Paulus die Geschwister, halte dich fern von ungeistlichem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und das würde bedeuten, dass wir als Salz kraftlos werden. Die Würzkraft würde verloren gehen, wir werden beschmutzt werden davon. Und in Vers 17 auch, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Schauen wir in Vers 23. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück. Das war eine klare Anweisung von Paulus an Timotheus. Denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Geschwister, zum Schluss möchte ich Sie an die Bekehrung von Paulus erinnern, als ihm Jesus Christus in Damaskus erschienen ist. Paulus hatte das Predigen des Evangeliums verfolgt. Jesus hat ihn herausgerufen davon, ja von seiner Arbeit, von seiner Verfolgung des Evangeliums, hat ihn herausgerufen davon und ihn im bildhaften Sinne umgedreht. Und jetzt sollte er das Evangelium predigen. Er hat es verfolgt, aber jetzt sollte er es selber predigen. Und Geschwister, bei uns ist es nicht viel anders. Bei uns ist es nicht viel anders. Schauen wir als letzte Stelle in Kolosser 1 und in Vers 13. Bei uns ist es nicht viel anders. Auch Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt und hat uns ein ganz anderes Verständnis gegeben. In Kolosser 1 und in Vers 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, oder in anderen Worten ausgedrückt, er hat uns herausgerufen aus dieser Welt. Ist es nur anders ausgedrückt, aber das Gleiche bedeutet es. Und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich in der Vergebung unserer Sünden. Auch er hat uns herausgerufen aus dieser Welt, hat uns umgedreht, bildhaft gesprochen. Und jetzt sollen wir das Evangelium vertreten und unterstützen in dieser Welt. Er hat uns herausgerufen und schickt uns mit einer neuen Staatsbürgerschaft, praktisch mit einer neuen Staatsbürgerschaft schickt er uns in diese Welt, um als Licht zu leuchten, um als Salz dieser Erde zu gelten. Das ist unser Auftrag heute. Und ich möchte einige Schriftstellen nur so zitieren, Sie brauchen es nicht aufschlagen, damit Sie sehen, dass wir eine neue Identität, so könnte man sagen, bekommen haben. Hier in Epheser 2, Vers 19, ich zitiere, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu seiner Familie jetzt. Oder in Philipper 3 und in Vers 20, wo steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Oder 2. Korinther 5 und in Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. Er ermahnt durch uns, auch durch unsere Lebensweise vor den Menschen. Wir leben den Menschen eine andere Lebensweise vor. Und vielleicht sehen wir heute noch nicht den Wert davon, wo wir sagen, Mensch, mich beachtet ja sowieso keiner. Oder mich sieht sowieso keiner. Aber vielleicht, wenn wir später zurückschauen, werden wir sehen, wie sehr wir in dieser Welt etwas doch ausgemacht haben. Wir werden es später erkennen. Wir haben eine Rolle zu erfüllen in dieser Gesellschaft. Wir müssen durch ein von Christus geführtes Leben beispielhaft wirken und auch andere Menschen durch Taten der Mitmenschlichkeit, Güte und Liebe beeinflussen. Wir müssen das christliche Leben leben. Es ist eine Lebensweise. Und solches Verhalten demonstriert, dass es eine andere Lebensweise gibt, als wie wir im Allgemeinen in dieser Welt sehen. Vielleicht denken wir, ja, mich beachtet niemand oder was immer, aber es ist nicht so, Geschwister. Wir demonstrieren dadurch, durch unsere Lebensweise, wir zeigen den Menschen, es gibt eine andere Lebensweise auch, als die, die hier in dieser Gesellschaft gelebt wird. Wir zeigen den Menschen dadurch. Wir brauchen nicht viel reden oder predigen, das ist nicht damit gemeint. Ein Licht leuchtet und ein Salz salzt. Geschwister, ich möchte nur zum Schluss zusammenfassen, wie Salz, wo man jedes Körnchen schmecken kann, so ist auch keiner von Gottes Leuten unnötig. Jedes Salzkörnchen kann man schmecken. Und jeder von uns ist wichtig für Gott. Keiner ist unnötig. Jeder Einzelne ist für Gott wichtig und jeden kann Gott gebrauchen, um seine Umgebung zu salzen. Jeden kann Gott gebrauchen. Sicher, wir aus eigener Kraft können vielleicht nicht viel erreichen, aber Gott kann in uns wirken und das bewirken, was er möchte. Und Geschwister, denken wir daran, an diese Punkte, an diese Dinge, wenn wir im täglichen Leben das Salz in unserem täglichen Leben gebrauchen.